NDR Info. Themen des Tages.
Marine Le Pen hat nach Überzeugung französischer Richter die europäischen Steuerzahler und mit ihnen das Europäische Parlament geplündert, indem sie mit deren Geldern Parteimitarbeiter in Paris bezahlte. Und das Urteil heute führt nicht nur dazu, dass sich die Oppositionspolitikerin 2 Jahre mit einer elektronischen Fußfessel durch Frankreich bewegt, sondern dass sie für 5 Jahre nicht bei Wahlen antreten darf. Und das durchkreuzt ihren Plan, im 4. Anlauf französische Präsidentin zu werden. Ein Thema des Tages. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Außerdem blicken wir in den kommenden Minuten auf die verzweifelten Bemühungen, nach dem Beben in Myanmar noch Überlebende zu finden und auf den Fortgang der Koalitionsverhandlungen in Berlin. Durchaus besorgt hatten Marine Le Pen und ihre Partei, der rechte Rassemblement National, auf den Gerichtstermin heute in Paris geblickt. Es ging um die Veruntreuung öffentlicher Gelder im Europäischen Parlament. Und die Verhandlung endete dann am Mittag nicht nur für sie persönlich, mit einem Desaster. Caroline Döller in Paris. Was alles hält der Urteilsspruch für die Politikerin bereit?
Marine Le Pen, die dreifache Präsidentschaftskandidatin des Rassemblement National, wurde am Vormittag zu 4 Jahren Haft verurteilt, 2 davon auf Bewährung ausgesetzt, zu einer Geldstrafe von 100.000 Euro und ein wichtiger Punkt und für sie der wichtigste Punkt, Marine Le Pen verliert infolge dieses Urteils ihr passives Wahlrecht für 5 Jahre. Das heißt, sie darf für diesen Zeitraum nicht bei Wahlen antreten und das Ganze tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Das heißt, auch eine Berufung, die natürlich weiter möglich ist, hat keine aufschiebende Wirkung auf dieses Verbot bei Wahlen anzutreten. Und damit ist höchstwahrscheinlich auch ihre Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2027 passé.
Und sie könnte auch nicht mehr ins Parlament zurückkehren, wo sie ja jetzt Oppositionsführerin ist.
Das sind 2 unterschiedliche Dinge und die muss man ein bisschen auseinanderhalten. Die Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl, die ist Stand jetzt passé, was ihr Mandat als Abgeordnete in der Nationalversammlung angeht. Das behält sie bis auf Weiteres. Sollte aber der Präsident, sollte Emmanuel Macron zum Beispiel das Parlament nochmal auflösen und es nochmal vorgezogene Neuwahlen geben, dann dürfte Marine Le Pen auch da nicht antreten und dann würde sie auch ihr Mandat als nationale Abgeordnete verlieren. Sie hat immer noch die Möglichkeit, rein theoretisch den französischen Verfassungsrat anzurufen und sich dort über dieses Urteil zu beschweren, Rechtsmittel einzulegen. Das würde aber höchstwahrscheinlich zu lange dauern, um sozusagen ihre Kandidatur bei der nächsten Präsidentschaftswahl wirklich zu sichern.
Wie reagiert Le Pen heute und wie ihre Partei, die ja über Jahrzehnte eine Familienangelegenheit war, also erst ihr Vater, dann sie, haben, wie Sie sagen, es mehrfach fürs Präsidentenamt kandidiert und auch die Wählerbasis immer weiter ausgebaut?
Marine Le Pen selbst hat sich bisher nicht geäußert. Sie hat aber über ihren Anwalt angekündigt, dass sie in Berufung geht, dass sie Rechtsmittel gegen dieses Urteil einlegt. Und sie hat angekündigt, sich heute Abend in den französischen Fernsehnachrichten zu äußern. Der Rassemblement National, ihre Partei, nennt dieses Urteil ein politisches Urteil, das im Grunde nur zum Ziel gehabt habe, die Kandidatur von Marine Le Pen bei den Präsidentschaftswahlen 2027 zu verhindern. Parteichef Jordan Bardella hat sich auf der Plattform X geäußert und dort wird gesagt, dieses Urteil habe die französische Demokratie exekutiert. Das heißt, es sind sehr, sehr scharfe Worte und auch ein sehr deutlicher Angriff auf die französische Justiz. Die Folgen für den Rassemblement National sind aber auch durchaus gravierend, denn diese Partei muss sich mit Blick auf 2027 jetzt komplett neu aufstellen und zwar nicht nur strategisch, sondern auch personell. Und im Grunde zeigen diese Reaktionen auch, dass der Rassemblement National mit der Schärfe dieses Urteils und den weitreichenden Konsequenzen nicht gerechnet hat und sich erst recht nicht darauf vorbereitet hat.
Informationen und Einschätzungen unserer Frankreich-Korrespondentin Caroline Döller. Über das Urteil und die Folgen habe ich am Nachmittag mit dem Politikwissenschaftler Jakob Ross gesprochen. Er ist Frankreich-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ist das politische Aus für Marine Le Pen persönlich, weil 5 Jahre politische Zwangspause doch zu lang sind, um in 2032 noch einmal nach dem höchsten Staatsamt greifen zu können?
Also ich glaube, als gewählte Vertreterin dürfte das Ende sein oder das ist jedenfalls relativ wahrscheinlich, sollte es nicht noch irgendeinen Ausweg geben aus diesem Verlust des passiven Wahlrechts. Ich glaube aber gleichzeitig, und das hat ihre erste Reaktion gezeigt, dass Marine Le Pen wütend ist und daraus eine ganze Menge Motivation ziehen wird, die sie dann nicht in Wahlkämpfe richten kann, dass sie aber weiterhin ein wichtiger Faktor bleiben wird in der französischen Politik, dass sie sehr wahrscheinlich auch weiterhin im Rassemblement National die Fäden ziehen wird, dort versuchen wird, jetzt zu prägen, wie auf diese Verurteilung reagiert wird und dass sie im Zweifel eben ihren Nachfolger oder ihre Nachfolgerin für die Präsidentschaftswahl oder den Ersatz sozusagen anleitet und auch mit eigenen Ideen versorgen wird.
Aber hat der Rassemblement National nicht längst einen Plan B? Also war nicht die zweimalige Spitzenkandidatur von Jordan Bardella fürs Europäische Parlament zuletzt vor einem Jahr und nach der Übernahme des Parteivorsitzes nicht mindestens schon ein Testlauf, wie funktioniert der RN ohne Familie Le Pen?
Ja, das ist spannend. Also ich glaube, das wird jetzt absolut das Narrativ sein, was vom Rassemblement National nach außen getragen werden wird, dass Jordan Bardella aufgebaut wurde und jetzt sozusagen für den Ernstfall einspringen kann. Wenn man aber Analysten hier in Paris, auch gut informierten politischen Journalisten Glauben schenken darf, dann ist dieser Parteiapparat extrem überrascht über die Schärfe dieses Urteils, ist auch die Fraktionsvorsitzende Marine Le Pen und eben mögliche Kandidatin für 2027 persönlich überrascht gewesen, schockiert. Und das wird eben in der französischen Presse breitgetreten. Das wird ihr aber auch tatsächlich im Rassemblement National vorgeworfen, dass sie dieses Urteil und diese Szenarien vielleicht ein Stück weit auf die leichte Schulter genommen hat und nicht entsprechend vorgesorgt hat. Und dass man jetzt eben relativ hektisch vorbereiten muss, wie man mit diesem Urteil umgeht und wie man sich neu aufstellt. Und dafür wird mit Sicherheit das heute Abend geführte Gespräch in den 20 Uhr Nachrichten ausschlaggebend sein, wo Marine Le Pen dann ihre Sicht der Dinge darlegt.
Hatten die womöglich recht, die vor dem Urteil warnten, auch wenn es kein politisches war, sondern wie gesagt ein strafrechtliches Delikt darunter liegt, die aber vermuten, dass die Opfererzählung jetzt verstärkt wird. Also nach dem Motto, das System will euch RN-Wähler ausgrenzen aus der Demokratie.
Ja, dieses Risiko besteht absolut und das zeigen die ersten Reaktionen. Das zeigte auch schon am Wochenende die Aussage von Marine Le Pen, dass für diesen Fall einer Verurteilung und der Ausschließung von Wahlkämpfen sie von einer politischen Guillotine sprach oder einer juristischen Guillotine vielmehr, dass jetzt auch ihre Verbündeten davon sprechen, dass die französische Justiz politisiert ist, also versuchen, diesen Eindruck zu erzeugen. Nur die Frage ist natürlich, auch wenn dieses Risiko vorher klar war, wie eine Richterin damit umgehen soll. Denn die Gesetze sind so, wie die Gesetze sind. Es wurde 2016, 2017 in Frankreich eine Verschärfung dieser Regeln beschlossen, die eben jetzt zu diesem sehr harten Strafmaß gegen Marine Le Pen geführt hat. Und ob eine Richterin oder die Justiz in solchen Fällen Rücksicht nehmen kann auf politische Abwägungen, denn die politischen Konsequenzen darüber, dass es vollkommen klar sind dramatisch. Marine Le Pen, noch am Wochenende gab es Umfragen, war mit weitem Abstand die führende Kandidatin für die nächste Präsidentschaftswahl, kann jetzt nicht antreten. Aber ob eine Richterin das berücksichtigen kann oder muss, darüber kann man trefflich streiten und viele würden sagen nein.
Sie blicken auf die Präsidentschaftswahl 2027. Es ist ein langer Weg, aber ein paar Dinge wissen wir nun. Macron ohnehin kann nicht mehr antreten. Seine Mittebewegung ist geschwächt. Das linke Bündnis von Sozialisten und Linkspopulisten ist aber zerbrochen. Die Rechtsextremen jetzt also empfindlich getroffen. Kann es jetzt im zweiten Wahlgang eine Rückkehr zu dem, je nach Sichtweise, guten alten oder schlechten alten Duell Sozialist gegen Konservativen geben? Oder ist alles offener als je?
Nein, ich glaube, eine Rückkehr sozusagen in die alte Welt der politischen Bipolarität in Frankreich mit einer gemäßigten Linken und einer gemäßigten Rechten, die ist illusorisch. Ich glaube, dass trotz dieses Urteils gegen Marine Le Pen der oder die Kandidatin des Rassemblement National sehr gute Chancen hat, in die zweite Wahlrunde einer Präsidentschaftswahl einzuziehen und sozusagen das Erbe Le Pens vielleicht ein Stück weit hier anzutreten, ob das nun Jordan Bardella ist oder jemand anders. Die Frage ist jetzt tatsächlich, wie sich die anderen Parteien dazu positionieren, denn alle Parteien in der französischen Politik gehen seit Jahren eben von diesem Szenario aus, gegen Marine Le Pen in den Wahlkampf zu ziehen und werden jetzt auch umbauen müssen und sich auf diese neue Situation einstellen müssen, gegebenenfalls ihre Kandidaturen, wenn es die denn schon gibt, denn es ist ja noch eine ganze Weile hin, überdenken müssen. Also dieses Urteil hat wirklich bedeutende Konsequenzen und eben nicht nur für das Rassemblement National.
Einschätzungen des Politologen Jakob Ross, Frankreich-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
NDR Info. Die Meinung.
Und unsere Frankreich-Korrespondentin Julia Borotta kommentiert nun das Urteil gegen Marine Le Pen.
Dieses Urteil ist hart, mutig und fatal. Hart ist es, weil die Strafe der Nichtwählbarkeit sofort vollstreckt wird. Noch bevor die nächste Instanz darüber entscheiden könnte, ob eine Berufung den Urteilsspruch abmildern würde. Hart auch deshalb, weil die Richterin unterstellt hat, es bestehe die Gefahr der Wiederholungstat. Sie geht also davon aus, dass Marine Le Pen in der Lage wäre, bei der nächsten Gelegenheit wieder öffentliche Gelder illegal für Parteizwecke umzulenken. Das halte ich allein schon deshalb für unwahrscheinlich, weil Le Pen in den letzten Jahren mit ihrer Normalisierungsstrategie so großen Erfolg gehabt hat. Diesen Höhenflug und ihren eigenen Weg in den Élysée würde sie wohl kaum leichtfertig aufs Spiel setzen. Marine Le Pen genießt gerade Beliebtheitswerte wie kein anderer Politiker im Land. Die Präsidentschaftswahlen würde sie, Stand jetzt, laut Umfragen mit 34-37% deutlich gewinnen. Ist man bei dieser Ausgangslage versucht, erneut im großen Stil Betrug zu organisieren? Eher nicht. Mutig ist das Urteil, weil es zeigt, egal wie bekannt und einflussreich jemand ist, er oder sie bekommt vor Gericht keinen Bonus. Das französische Gesetz sieht bei Korruption von Politikern eindeutig vor, dass sie ihr passives Wahlrecht verlieren, sich also nicht mehr für ein politisches Amt bewerben können. Folgerichtig hat die Vorsitzende Richterin dieses Gesetz angewendet. Sie hat sich nicht einschüchtern lassen. Nicht vom Rassemblement National selbst, der gewarnt hatte, mit diesem Urteil würde man in Wahrheit das Volk selbst bestrafen. Die Richterin hat sich auch nicht von den politischen Konkurrenten Le Pens beeinflussen lassen. Von links wie rechts kamen da schon im Vorfeld die Rufe, man wolle die Anführerin des Rassemblement National lieber an den Urnen schlagen, als vor Gericht aus dem Feld genommen sehen. Gérald Darmanin aus dem Macron-Lager hatte sogar gesagt, es wäre schockierend, sollte Marine Le Pen nicht bei den Präsidentschaftswahlen 2027 antreten können. So vertiefe man den Graben zwischen Volk und Eliten. Er hat damit die Unabhängigkeit der Justiz in Frage gestellt. Doch von all dem hat sich das Gericht unbeeindruckt gezeigt und klargemacht, wir geben dem öffentlichen Druck nicht nach, wir sind unabhängig. Das ist, gerade vor dem Hintergrund dessen, was in den USA, in Ungarn oder in der Türkei passiert, ein mutiger Schritt. Doch das Urteil ist auch fatal. Denn nun wird der Rassemblement National erst recht seine Masche abziehen können. Man werde von den staatlichen Institutionen als Stiefkind der Nation behandelt. Der RN wird sich als Opfer gerieren und das Wahlvolk vor seinen Karren spannen. So wie Parteichef Jordan Bardella es kurz nach dem Urteilsspruch vorgemacht hat. Auf X schrieb er: Heute ist nicht nur Marine Le Pen ungerechterweise verurteilt worden, die französische Demokratie ist exekutiert worden. Viele Wähler und Wählerinnen aus dem rechten politischen Spektrum werden sich sagen, jetzt erst recht und bei der nächsten Wahl für den Rassemblement National stimmen. Der Spin geht dann so. Wegen der verhassten EU und ihren kleinlichen Finanzregeln müssen wir auf unsere geliebte Marine, die Retterin der einfachen Leute, verzichten. Auch wenn alles daran falsch ist, es wird für die gemäßigten Parteien schwer werden, gegen diese Erzählung zu bestehen.
Die Meinung von Julia Borotta in den NDR-Info Themen des Tages. In Myanmar schwindet die Zeit, in der man nach dem schweren Erdbeben am Freitag noch Hoffnung auf Überlebende haben kann. Während man in Thailand, wo die Erdstöße schwächer ausfielen, mit Sensoren noch Lebenszeichen aus den Trümmern eines eingestürzten Rohbaus in Bangkok vernommen hat, herrscht im Katastrophengebiet in Myanmar pure Verzweiflung. Chinesische Teams sind dem Nachbarn mit seiner Militärdiktatur bei den Arbeiten in der Stadt Mandalay beigesprungen. Unser Korrespondent Philipp Abrecht hat gute und schlechte Nachrichten zusammengefasst.
Mit Taschenlampen versuchen die Helfer, sich einen Überblick zu verschaffen, inmitten der Betontrümmer in Mandalay. Die burmesischen und chinesischen Rettungskräfte haben eine Frau in dem staubigen Geröll ausfindig gemacht. Es dauert, bis sie ihre Arme und Hände zu fassen kriegen, aber dann heben sie die Frau durch ein schmales Loch zurück ans Tageslicht. Die Frau kann ihr Glück kaum fassen. 3 Tage in den Trümmern, vollkommen mit Staub überdeckt. So plötzlich, wie sie verschüttet wurde, im T-Shirt und mit Plastikspangen im Haar, kommt sie wieder frei. Später am Tag gelingt es den chinesischen Helfern, auch eine Schwangere aus den Trümmern zu ziehen und einen kleinen Jungen. Es sind die wenigen guten Nachrichten aus dem Erdbebengebiet. Nicht nur in Mandalay, auch in den Orten ringsum bleibt die Lage katastrophal. Im Township Tadau, nur wenige Kilometer von Mandalay entfernt, stehen die Bewohner vor dem Nichts. Viele haben den Schock des Erdbebens noch nicht verdaut, wie die 15-jährige Wuji. Ich war gerade am Fernsehen, als plötzlich das Erdbeben losging. Meine Mutter stürzte und mein kleiner Bruder und ich bekamen solche Angst, dass wir anfingen zu weinen. Ich habe jetzt immer noch Angst, aber ich mache mir noch mehr Sorgen um meinen kleinen Bruder. Wir brauchen dringend Nahrung und auch andere wichtige Dinge zum Überleben, sagt sie Hilfskräften von World Vision. Laut Kaing, einer der Helferinnen vor Ort, sei das Township einer der am stärksten getroffenen Orte. Mindestens 150 Menschen seien hier gestorben, 800 Häuser stark beschädigt oder zerstört. Die betroffenen Familien ziehen nun in ein nahegelegenes Kloster um, als vorübergehende Unterkunft. Wir unterstützen sie mit Hilfsgütern, Moskitonetze, Matten, Decken und Hygienesets, die wir derzeit verteilen. Die derzeitige Unterstützung ist jedoch unzureichend. Wir brauchen dringend mehr Hilfe. Auch in der thailändischen Hauptstadt Bangkok gehen die Sucharbeiten weiter. Von dem am Freitag eingestürzten Hochhaus ist nur noch ein riesiger Trümmerberg übrig. Wie es überhaupt sein kann, dass ein Neubau wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen kann, fragen sich viele in der Hauptstadt. Vor allem aber, ob es doch noch Überlebende gibt. Viele Angehörige der verschütteten Bauarbeiter haben sich rund um den Trümmerberg versammelt und hoffen auf das, was immer unwahrscheinlicher wird. Ein Lebenszeichen ihrer Lieben. Kanika Numisri stehen die Tränen in den Augen. Wie zum Beweis hält sie ihr Telefon in die Kamera eines Reporters. Ich habe meinen Mann, der in den Trümmern gefangen ist, unzählige Male angerufen, erzählt die junge Frau. Wahrscheinlich 100 bis 200 Mal am Tag. Aber keiner der Anrufe geht durch. Ich mache weiter und hoffe, dass ich eine Verbindung bekomme, dass er sich meldet oder um Hilfe bittet. Dann wüsste ich wenigstens, wo er ist und wie es ihm geht. Ich mache mir solche Sorgen, weil ich ihn nicht erreichen kann. Die Rettungsmannschaften geben ihr Bestes. Mit Baggern und Kränen haben sie sich in Stellung gebracht. Suchteams mit Spürhunden sind im Einsatz. Angeblich wurden zwischendurch auch Lebenszeichen unter den Trümmern wahrgenommen, aber die Chancen, Arbeiterinnen und Arbeiter hier noch lebend aus den riesigen Betontrümmern zu ziehen, sie schwinden, warnt die Vizegouverneurin von Bangkok, Thavida Kamolvay. Bei allen medizinischen Standards gibt es innerhalb von 72 Stunden eine hohe Chance zu überleben. Danach müssen wir uns wirklich beeilen. Wir werden auch nach den 72 Stunden nicht aufhören. Wir werden nur noch schneller arbeiten, um zu den Verschütteten vorzudringen. In mehreren Hochhäusern Bangkoks wurden heute Morgen Risse in den Wänden festgestellt. Die Sorge war groß, dass die Gebäude nicht mehr sicher sind. Thailands Premierministerin beruhigte aber, es seien alte Risse gewesen. Die Reaktion auf die Nachricht zeigt aber, wie groß der Schock in der Region im Moment ist.
Unser Korrespondent Philipp Abresch berichtete. Das Schwerste kommt zum Schluss. Das gilt auch für die Koalitionsverhandlungen. Die Fachpolitiker in den Arbeitsgruppen werden sich schneller einig, aber dann bleiben Finanzierungsfragen offen. Und am Ende sind es die Parteichefs, die in einer Spitzenrunde alles mit allem verknüpfen müssen, alles durchrechnen lassen und dann vor allem nachdenken, was eigentlich für ihre Wählerinnen und Wähler und für ihre Parteimitglieder am Ende im Vertrag steht, damit der auch breit durchgewunken wird. Tim Aßmann in Berlin, in welcher Runde sitzt man nun zusammen und fallen da heute Abend jetzt schon erste endgültige Entscheidungen oder bleibt alles in der Schwebe, bis es zum Schluss über alle Politikfelder hinweg fein austariert wird?
Also Markus Söder, der CSU-Chef, hat jetzt gerade kurz vor Beginn nochmal gesagt, das wird die Woche der Wahrheit. Also er hat nicht vom Abend der Wahrheit gesprochen. Ich denke, dass heute Abend sicherlich es noch nicht gelingen wird, die ganz zentralen dicken Brocken abzuräumen. Die 19er Runde kommt da zusammen, also die Partei- und Fraktionsspitzen von CDU, CSU und SPD. Und da ist noch einiges zu klären, denn die Arbeitsgruppen, die haben ja doch sehr viele Sachen nicht abräumen können. Und das muss nun von den Chefs und Chefinnen sozusagen geklärt werden. Ganz, ganz dicker Brocken, größtes Problem, Finanzpolitik. Wo will man belasten? Das will man eigentlich gar nicht. Wo will man entlasten? Das möchten beide in unterschiedlichen Feldern. Aber wie kann das Ganze finanziert werden? Denn der Haushalt, wissen wir, lässt ja eigentlich keinen großen Spielraum.
Die Kunst des Möglichmachens verlangt CSU-Landesgruppenchef Dobrindt von der SPD, schließt zugleich aber alle Wünsche der SPD nach Steuererhöhungen aus. Was will die Union denn jetzt dringend von den Sozialdemokraten denn so richtig wiederfinden, kann man sich wohl in der Union noch nicht in der neuen Koalition.
Ja, man sagt zumindest, das Klima beim Verhandeln ist besser geworden. Aber das Problem, das die Union so ein bisschen mitnimmt, das CDU und CSU mitnehmen, ist die Vorgeschichte der letzten Tage und Wochen. Also dieser Wortbruchvorwurf, dass man Friedrich Merz konkret vorwirft als CDU-Chef und möglichem Kanzler, dass er sein Wort gebrochen habe bei der Schuldenbremsenreform, die dann eben doch kam und von der er aber vorher gesagt hat, sie wird nicht kommen. Das nimmt er jetzt so ein bisschen als Hypothek mit. Die Union muss hier etwas vorzeigen können. Danach der eigenen Basis, den Wählerinnen und Wählern, Stichwort Migrationspolitik, Zurückweisung an der Grenze. Also da will man tatsächlich etwas sozusagen mit nach Hause bringen. Das muss irgendwie klappen und da braucht man die Zustimmung der SPD. Und mit Blick auf Entlastungen hat ja die Union auch einiges versprochen. Ausweitung der Mütterrente, Erhöhung der Pendlerpauschale, der Solidaritätszuschlag soll weg. Da ist natürlich auch letztlich in einigen Feldern, zumindest wird die Union auch da irgendwie Erfolge vorweisen müssen. Gleichzeitig wird aber auch die SPD natürlich darauf beharren, das Stichwort Spitzensteuersatz oder eben höhere Besteuerung bei Erbschaften, dass zumindest auch irgendwo ihre Handschrift deutlich werden wird.
Und das sind dann sozialdemokratische Herzensthemen, bei denen die Union sich bewegen muss. Die SPD hat ja auch immer den Mitgliederentscheid als Drohmittel.
Ja, das ist natürlich etwas, was von SPD-Seite betont wird. Wir müssen mit diesem Ergebnis vor unsere Partei treten. Allerdings kann die SPD natürlich schon etwas sehr Zentrales vorweisen. Denn dieses riesengroße Investitionspaket für Infrastruktur, das nun kommen soll, das schuldenfinanziert, Stichwort Sondervermögen, kommen soll, das war eine zentrale Forderung der SPD im Wahlkampf. Das haben sie schon durchgesetzt.
Es muss gelingen. Wir sind dazu verdammt, sagte der SPD-Chef Klingbeil gestern in der ARD. Ist Scheitern für alle ausgeschlossen oder kann sich die Union sagen, tja, zwei dicke Geldsäcke stehen parat und den Rest kriegen wir, wenn die SPD nicht will, auch mit wechselnden Mehrheiten im Bundestag gewuppt?
Allerdings sind diese Mehrheiten im Bundestag schon doch eher sehr unwahrscheinlich, denn die ideologischen Gräben da, die sind verdammt tief und die sind eigentlich noch am besten zu meistern mit der SPD, mit der man eben regieren will. Das wissen natürlich auch diejenigen, die jetzt im Konrad-Adenauer-Haus weiterverhandeln über einen Koalitionsvertrag. Und deswegen ist da schon was dran, wenn von beiden Seiten vorher gesagt wird, ein Scheitern kommt eigentlich nicht in Frage.
Eine Einschätzung von Tim Aßmann. Was immer die Koalitionäre am Abend beraten und später in ihren Koalitionsvertrag schreiben, manche Entwicklungen, die unseren Lebensalltag und unser persönliches Budget betreffen, scheinen sich der Wirkung von Politik zu entziehen. Etwa die Entwicklung der Lebensmittelpreise. Die Inflationsrate in Deutschland hat sich zuletzt über der 2%-Marke gehalten und die Preise für Lebensmittel und Dienstleistungen verteuerten sich dabei überdurchschnittlich. Am Mittag hat das Statistische Amt den Trend für März ermittelt. Aus Wiesbaden, Lars Hofmann.
Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im März etwas weniger stark gestiegen. Das Plus lag im Vergleich zum Vorjahr bei 2,2%. Im Januar und Februar waren die Verbraucherpreise noch jeweils um 2,3% gestiegen. Lebensmittel wie etwa Milch, Butter, Obst oder Fleisch sind um knapp 3% teurer geworden. Auch für Dienstleistungen mussten Verbraucher im März deutlich mehr zahlen als vor einem Jahr. Restaurantbesuche, Haare schneiden oder Versicherungen und Bus- und Bahnfahren haben sich im Schnitt um fast 3,5% verteuert. Im Vorjahresvergleich billiger geworden ist da gegen Energie. Heizöl, Fernwärme sowie Diesel und Superbenzin haben im März im Jahresvergleich fast 3% weniger gekostet.
NDR Info. Die Meinung.
Auch unser Hauptstadtkorrespondent Mario Kubina beobachtet nicht nur die Koalitionsverhandlungen auf der Zielgeraden, sondern kauft in Berlin bei Gemüsehändlern und den Supermärkten ein und zahlt Rechnungen für Strom und Wärme zu Hause und fragt sich in seinem Kommentar jetzt, ob Christdemokraten, Christsoziale und Sozialdemokraten bei ihren Vereinbarungen und Vorhaben eigentlich die richtigen Prioritäten setzen.
Was kostet gerade ein Pfund Butter? Ich muss gestehen, aus dem Stegreif kann ich das nicht sagen. Und vielen anderen hier im Berliner Regierungsviertel wird es ähnlich gehen. Wer gut verdient, muss sich wegen der steigenden Lebensmittelpreise keine großen Gedanken machen. Das könnte ein Grund dafür sein, dass Union und SPD das Thema bei den Koalitionsgesprächen links liegen lassen, trotz der Sprengkraft, die in der Krise der Lebenshaltungskosten steckt. Liebes Verhandlungsteam, das kann es nicht sein. Bei der Bundestagswahl hat mehr als die Hälfte der Befragten gesagt, große Sorgen zu haben, in Zukunft Rechnungen nicht mehr bezahlen zu können. Unter AfD-Wählern ist dieser Wert besonders hoch. Von ihnen haben 3/4 den Meinungsforschern von Infratest DIMAP gesagt, dass ihnen die Sache mit den Rechnungen große Sorgen macht. Vorschläge gibt es genug. Eine Einmalzahlung für Haushalte in Not, eine Beobachtungsstelle, die für mehr Transparenz in der Lebensmittelbranche sorgen soll, keine Mehrwertsteuer mehr auf Grundnahrungsmittel. Aber bei den Koalitionsverhandlungen scheinen andere Entlastungen dringlicher. Zum Beispiel für Pendler, Landwirte und Gastronomen. Echt jetzt? Union und SPD wollen sich für den angestrebten Koalitionsvertrag die Zeit nehmen, die sie eben brauchen. Das ist gut. Sie sollten sie dazu nutzen, Millionen von Menschen eine Sorge zu nehmen. Dass sie sich am Monatsende den Kopf darüber zerbrechen müssen, wie sie den Kühlschrank füllen.
Die Meinung von Mario Kubina am Ende der NDR-Info-Themen des Tages an diesem Montag.